Guten Morgen. Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reiche Gottes. Ganz herzlich willkommen euch alle mit dem Wochenspruch aus Lukas 13, Vers 29. Ein herzlich willkommen auch allen, die den Gottesdienst später zu Hause hören. Und auch Uwe Herrmann, der uns heute durch den Gottesdienst führt. Vielen Dank für deinen Dienst. Und ein herzliches Dankeschön auch an Christian, der uns heute musikalisch ein bisschen begleitet. Ich möchte gern einladen für das Kirchencafé im Anschluss an den Gottesdienst. Am Mittwoch um 9.30 Uhr findet der Spielkreis im Gemeindehaus statt und nächste Woche Sonntag um 9.30 Uhr ist Gottesdienst mit Andreas Rompf. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag für die eigene Gemeinde betrug 108,50 Euro. In den Gabenkästchen, die im Moment für die Ukraine-Hilfe verwendet werden, waren 43 Euro. Dazu mal zur Erklärung, dass ihr wisst, wofür dieses Geld verwendet wird. Wir hatten zum Beispiel im letzten Jahr noch zwei Mütter, die Kinder in der Kita hatten und nicht berufstätig waren. Und wir haben mit diesen Gaben das Frühstücksgeld für diese Mütter bezahlt. Im Moment ist es noch eine Mutter, die ihr Kind in der Kita hat und wir werden das Geld auch dafür weiterverwenden. Die Kollekte heute ist für die Migrationsdienste der Diakonie Hessen bestimmt. In der Fürbitte wollen wir heute ganz besonders zwei verstorbene Gemeindemitglieder einschließen. Anneliese Seifert, die am 22.12. verstorben ist, und Siegfried Kilian, der am 26.12. gestorben ist. Als Zeichen unserer Anteilnahme und als Zeichen unseres Gedenkens und der Erinnerung werde ich gleich für jeden von beiden eine Kerze anzünden, die uns im Gottesdienst an die beiden erinnern soll. Diese Kerze darf von den Angehörigen später gerne mitgenommen werden. Wir beginnen den Gottesdienst mit dem ersten gemeinsamen Lied aus dem Gesangbuch, die Nummer 66, die Verse 1 bis 4. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude.
Thank you. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns den Psalm 86 im Wechsel sprechen. Herr, neige deine Ohren und erhöre mich, denn ich bin elend und arm. Denn du, Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte allen, die dich anrufen. In der Not rufe ich dich an, du wollest mich erhören. Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen ehren. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Kommt, lasst uns anbeten. Unser Leben ist voll von Unzulänglichkeiten, von Enge und Kleinmut und Selbstbezogenheit. Wir haben uns eine Art angewöhnt, der Achtsamkeit, Liebe und Verständnis für andere immer mehr verloren gehen. Das bekennen wir als unsere Not und Schuld. Doch dass wir darüber hinauskommen, zu neuem Miteinander, das erbitten wir von Gottes Gnade. Herr, erbarme dich. So spricht der Herr, wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, aller Welt enden. Denn ich bin Gott und sonst keiner. Ehre sei Gott in der Höhe. Gott, in deiner Gegenwart bitten wir, öffne unsere Ohren und wir hören. Erleuchte unseren Geist und wir verstehen. Ermutige unseren Willen und wir handeln. Weite unsere Herzen und wir überwinden Grenzen. Das bitten wir dich im Namen Jesu, deines Sohnes, unseres Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Als Schriftlesung lese ich aus Matthäus 8, die Verse 5 bis 13. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen, dass du unter mein Dach gehst. Herr, ich bin, nee, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Nochmal. Jesus sprach zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der einer Obrigkeit untersteht und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten. Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tische sitzen. Aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähneklappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Selig sind die Gottes Wort hören und in ihren Herzen bewahren. Halleluja.
Ich lade ein, dass wir gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen von dem Lied 362 die Verse 1 bis 3. Ein feste Burg ist unser Gott. Das ist ja sozusagen das Kampflied der Reformation. Es hat einen Grund, warum ich dieses Lied ausgesucht habe vor der Predigt, weil es in der Predigt um die Reformation auch geht. Ein feste Burg ist unser Gott.
Thank you.
Der Predigtext steht im Römerbrief Kapitel 1, die Verse 13 bis 17. Der Apostel Paulus schreibt: Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder und Schwestern, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, wurde aber bisher gehindert, damit ich auch unter euch Frucht schaffe, wie unter anderen Heiden. Griechen und Nichtgriechen, Weisen und Nichtweisen, bin ich es schuldig. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben. Die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Herr, segne dein Wort an uns. Hilf uns, dass wir es recht verstehen und dass es uns zum Handeln bringt. Amen. Liebe Gemeinde, ich hoffe, ihr habt heute Morgen Zeit mitgebracht. Oder hat jemand was Dringendes vor? Ich glaube, ich brauche für diese Predigt so 2 bis 3 Stunden oder mehr. Ist das in Ordnung? Ja, schauen wir mal. Liebe Gemeinde, kennt ihr das? Es gibt so Dinge, wenn man sie hört oder liest oder sich daran erinnert, die machen einem Gänsehaut. Das sind so besondere Dinge im Leben, zum Beispiel, wenn man sich an besondere Situationen erinnert oder vielleicht gerade in der Musik ist das ja oft so ein Lied, das einem etwas zum Schwingen bringt, ganz zentrale Punkte mich zu beschränken, damit es keine 2 bis 3 Stunden dauert. Martin Luther war groß geworden mit der Angst vor einem gerechten Gott, der die Sünder straft und ins Fegefeuer und in die Hölle schickt. Er studierte Theologie und wurde Mönch, weil er hoffte, dadurch Gottes Zorn stillen zu können. Aber so sehr er sich auch bemühte, es gelang ihm einfach nicht. Er wollte ein gottgefälliges Leben führen, aber er hat immer wieder das Gefühl gehabt, zu scheitern. Und immer wieder kam dann diese Angst vor diesem zornigen, gerechten, strafenden Richter, den er und seine Zeitgenossen in Gott sahen. Martin Luther beschreibt, wie er in seinem Arbeitszimmer im Südturm des Wittenberger Augustinerklosters gesessen hat und immer wieder diesen Vers aus Römer 1, Vers 17 gelesen hat. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Luther erzählt, wie er das Wort Gerechtigkeit Gottes gehasst hat. Wie kann Gott Gerechtigkeit von uns fordern? Wie können wir uns vor Gott rechtfertigen? Das funktioniert doch nicht. Luther sagte sogar und bekennt sogar, dass er sogar Gott hasste deswegen. Wie konnte er diesen richtenden, strafenden Gott lieben, der den Menschen als Sünder verdammt ohne Ausweg? So stellte es sich für Luther dar. Und so rang Luther mit diesem Vers über die Gerechtigkeit Gottes und beschreibt dann, wie Gott ihm die Erkenntnis gab, dass es nicht darum geht, dass wir Menschen uns vor Gott rechtfertigen müssen. Dass Gott nicht von uns verlangt, dass wir gerecht und richtig handeln, sondern dass Gott uns seine Gerechtigkeit schenkt. Keine Strafe, sondern ein Geschenk. Wo bisher Angst vor Gott war, erfährt Luther jetzt die Liebe Gottes. Es war für ihn wie eine Befreiung, die er so beschreibt. Da fühlte ich mich wie neu, ganz und gar neu geboren, und durch offene Tore trat ich in das Paradies selbst ein. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, ob wir das heute noch so nachvollziehen können. Angst vor Gott, das ist ja eigentlich nicht mehr so das Gefühl unserer Zeit, zumindest nicht in der Gesellschaft, wenn man sich überhaupt Gedanken über Gott macht. Aber wie ist das mit der Angst an und für sich und mit den Sorgen in unserer Welt, im Leben? Also nicht vor Gott, sondern vor den Dingen, die uns ganz konkret Angst machen. Krieg, Klimawandel, Energiekrise, Inflation, Arbeitslosigkeit, Krankheit, Tod. Aber wäre die Botschaft von der voraussetzungslosen Liebe Gottes zu allen Menschen nicht vielleicht auch hilfreich für unser Leben in einer von Angst und Sorgen geprägten Welt? Wichtiger ist mir aber noch ein anderer Aspekt dabei. Haben wir Christen und Christinnen, haben wir als Kirche unseren Glauben nicht immer noch viel zu oft mit Angst verbunden? Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, vor vielen Jahren, zu meiner Jugendzeit, waren wir in einer Bibelstunde in Haigerselbach und da trat der Prediger auf die Kanzel und sagte: Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und ihr, junge Leute, kommt bitte Jeans in die Kirche. Ja, geht's noch? Kann man denn so mit jungen Menschen sprechen? Kann man so einen liebevollen Gott verkündigen? Ist das nicht viel mehr Angstmacherei? Kommt's wirklich darauf an, wie wir angezogen sind, wenn wir vor Gott treten? Ist das unsere einzige und größte Sorge? Wir haben als Christinnen und Christen uns von dieser Erkenntnis Luthers auch in der evangelischen Kirche eine ganze Zeit lang ziemlich verabschiedet und den Menschen immer wieder Angst gemacht. Wenn du nicht richtig glaubst, wenn du nicht regelmäßig in den Gottesdienst gehst, wenn du nicht oft genug betest, wenn du keinen Respekt vor dem Pfarrer hast, obwohl da könnte man vielleicht eine Ausnahme machen, oder? Na gut. Denken wir mal an den Satz, Gott sieht alles. Ich denke mal, viele von uns werden den zumindest in der Kindheit und Jugend gehört haben. Dieser Satz kann einem gläubigen Menschen Geborgenheit schenken, weil er weiß, dass Gott immer da ist und auf ihn achtet und ihn beschützt und segnet. Dieser Satz kann aber auch den Glauben kaputt machen. Wenn damit verbunden wird, Gott sieht alles, also pass auf, was du tust. Dann macht der Satz Angst und dann kann er sogar zu psychischen Problemen führen. Es gibt dann nämlich keine Privatsphäre mehr. Gottes strafender Blick richtet sich dann auf jede Kleinigkeit. Seien wir also vorsichtig mit solchen Aussagen und mit solchen Forderungen. Aber wir haben ja doch eine Alternative. Seit Paulus und seit Martin Luther das neu erkannt hat, diese Alternative ist Gottes Liebe zu allen Menschen als Geschenk. Das ist doch eine frohe Botschaft, ein Evangelium, mit der wir ins Leben gehen und mit der wir auch unsere Kinder ins Leben schicken können. Auf Angst reagierte Luther damals mit Leistung, mit, ich sag's mal so, frommer Leistung. Er versuchte noch mehr zu beten, noch strenger sich an die Gesetze seines Klosters zu halten, noch keuscher zu leben als Mönch. Er hat sogar, so wird berichtet, selbst geschlagen, um sich zu strafen vor irgendwelchen Kleinigkeiten, die er getan hatte. Aber er ist nie perfekt gewesen. Er konnte vor diesem strengen Gott nie bestehen. Und dann erfährt er, dass es gar nicht darum geht, sondern dass Gott ihm seine Liebe aus freien Stücken schenkt. Das nennen wir in der Theologie Rechtfertigung. Und diese Rechtfertigungslehre ist die Grundlage und der Auslöser der ganzen evangelischen Bewegung, der evangelischen Kirche geworden. Das ist die Grundlage unserer evangelischen Kirche. Auch hier geht es heute nicht mehr so sehr in unserer Gesellschaft um fromme Leistungen. Ob man betet oder nicht, ist in unserer Gesellschaft relativ egal. Ob man in den Gottesdienst geht, das liegt an jedem persönlich. Aber wir leben in einer Gesellschaft, die eine Leistungsgesellschaft ist. Eine Gesellschaft, in der vor allen Dingen der zählt, der etwas leisten kann, der etwas vorweisen kann, der etwas verdient, ob Geld oder Ruhm oder Macht oder Ehre. Könnte nicht vielleicht diese Botschaft von der geschenkten Liebe Gottes auch in unserer Leistungsgesellschaft hilfreich sein? Würden wir vielleicht auch mit Menschen, die nicht mehr so leistungsfähig sind, weil sie krank sind, behindert oder alt, würden wir mit diesen Menschen vielleicht barmherziger umgehen, wenn dieser Gedanke des Paulus und Luthers unsere Gesellschaft bestimmen würde? Aber auch hier ist mir heute in diesem Gottesdienst noch etwas wichtiger. Haben wir als Christinnen und Christen und als Kirche nicht viel zu oft unseren Glauben mit frommen Leistungen verbunden? Haben wir nicht viel zu oft versucht, die Frömmigkeit eines Menschen daran abzulesen, wie sehr er betet, ob er richtig betet, ob er die Bibel regelmäßig liest, ob er regelmäßig in den Gottesdienst oder in die Bibelstunde oder was auch immer geht, ob er richtig glaubt oder ob er irgendwelche falschen Dinge glaubt? Kommt es auf unsere Leistung im Glauben an? Ganz bestimmt nicht. Gott rechtfertigt uns als Geschenk. Gott schenkt uns seine Liebe ohne Voraussetzung, ohne unsere Werke und unsere Leistung. Ich weiß, häufig kommt dann direkt der Einwand, aber wie ist es denn dann? Dann ist doch eigentlich alles egal. Dann können wir doch machen, was wir wollen. Gott liebt uns ja sowieso, ist doch alles egal. Martin Luther, jetzt muss ich ein bisschen fachtheologisch reden. Martin Luther hat die Gerechtigkeit Gottes doppelt verstanden, und zwar affektiv und effektiv. Es kommt nur auf die richtige Zuordnung an. Affektive Gerechtigkeit Gottes, das heißt, Gott schenkt uns die Gerechtigkeit, die Rechtfertigung, seine Liebe. Er spricht es uns zu. Aber effektiv bedeutet, und das ist die Gerechtigkeit Gottes zugleich, dass sie etwas auslöst in uns Menschen. Wenn wir die Liebe Gottes geschenkt bekommen und wer diese befreiende Liebe Gottes erlebt hat, so wie Martin Luther damals, dem öffnen sich nicht nur die Pforten des Paradieses, sondern er wird nicht mehr so handeln und reden können wie vorher. Er wird auch mit dieser Liebe Gottes den Menschen begegnen. So herum wird ein Schuh draus. Auch unsere Werke, Leistungen, unsere Liebe, unsere Gerechtigkeit, unsere Nächstenliebe und unser Einsatz für Frieden und Bewahrung der Schöpfung sind ein Geschenk der Liebe Gottes. Wir haben die Alten gesungen, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Liebe Gemeinde, vielleicht sollten wir als Christinnen und Christen und unsere ganze Kirche mal wieder in den Südturm des Augustinerklosters in Wittenberg gehen und diesen Vers aus dem Römerbrief gründlich bedenken. Vielleicht kommen wir dann zu einem befreiten Glauben, der auch attraktiv ist für Menschen, die heute in Angst und Sorge leben und von der Leistungsgesellschaft kaputt gemacht werden. Ist es denkbar, dass auch wir, wie Luther vor über 500 Jahren, unsere ganz persönliche Pforte ins Paradies finden? Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir singen das Lied 264, die Strophen 1 bis 3. Die Kirche steht gegründet. Lasst uns beten. In unsere Fürbitte schließen wir ein unser verstorbenes Gemeindemitglied Anneliese Seifert, geborene Kepper, die am 22.12. letzten Jahres im Alter von 83 Jahren gestorben ist. Die kirchliche Bestattung am 3.1. diesen Jahres stand unter einem Wort aus Psalm 143, Vers 10. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn. Ebenso schließen wir in unsere Fürbitte ein unser verstorbenes Gemeindemitglied Siegfried Kilian, der am 26.12.22 im Alter von 78 Jahren gestorben ist. Die kirchliche Bestattung am 9.1. stand unter einem Wort aus Psalm 33, Vers 21, denn unser Herz freut sich seiner und wir trauen auf seinen heiligen Namen. Ich lade ein, jeweils nach der Aufforderung, lasst uns Gott anrufen, zu singen, Kyrie Eleison. Lasst uns beten zu Gott, dem Schöpfer allen Lebens, für Menschen in der Vielfalt der Religionen unserer Zeit, dass sie lernen, einander besser zu verstehen und sich verantwortlich wissen für die Zukunft der Menschen. Lasst uns Gott anrufen. Für alle, die in Technik und Wissenschaft tätig sind, dass ihre Arbeit nicht der Zerstörung, sondern der Erhaltung des Lebens diene und allen Menschen zugute komme. Lasst uns Gott anrufen. Für alle, die in Politik und Wirtschaft Leitungsaufgaben haben, dass sie ihre Kraft und Energie aufwenden und ihre Möglichkeiten zur Geltung bringen, der Welt den Frieden und allen Geschöpfen ein erträgliches Leben zu schaffen und zu erhalten. Lasst uns Gott anrufen. Für das werdende Leben und seinen Schutz, für die Neugeborenen und alle, die sich darüber freuen, für das gefährdete, bedrohte und verletzte Leben und alle, die sich darum sorgen, für die Kranken und alle, die sich ihrer annehmen, für die Verstorbenen und alle, die um sie trauern, lasst uns Gott anrufen. Für uns alle, dass Gottes Treue uns alle durch diese Zeit geleite, dass sich das Leben von jedem und jeder in ihm erfülle. Lasst uns Gott anrufen. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast uns erschaffen und hältst uns in deiner Hand. Wir vertrauen darauf, dass du auch unsere Verstorbenen, Anneliese Seifert und Siegfried Kilian, im Tod nicht losgelassen hast. Tröste die, die um sie trauern, und begleite die Angehörigen in ihrem Schmerz. Du bist unser Trost im Leben und im Sterben. Lehre auch uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wir rufen dich an. Wir beten zu dir mit den Worten, die dein Sohn Jesus Christus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen das Lied 395, die Verse 1 bis 3, Vertraut den neuen Wegen. Ich werde gleich am Ausgang lieber niemandem die Hand geben und auch die Maske tragen. Ich bin ziemlich erkältet, aber es ist kein Corona. Also ich habe einen Test gemacht. Also wir können uns begegnen, aber vielleicht geben wir uns nicht gerade die Hand. Ich wünsche allen noch einen gesegneten, schönen Sonntag. Endlich mal mit ein bisschen Wintergefühl. Und bis wir uns wiedersehen, geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen.